Heute ist Samstag, der 25. Februar 2017. Wochenendfreizeit der Gemeinden Bonn-Karlsruhe. Das Thema der Versammlung: Der Geist der Wahrheit, das Zeugnis Gottes.
Dass du heute Abend zu uns sprichst, dass du uns neu zeigst und noch mehr zeigst von deinem Zeugnis. Wir möchten, oh Herr, nicht an dir vorbei, an dem Ziel vorbeitreiben. Wir möchten, dass du mit uns allen dein Ziel erreichst. Und dass du uns mit hineinnimmst in deinen wunderbaren Plan. Oh Herr, öffne uns die Augen des Herzens. Lass uns neu sehen. Amen. Ja, es ist, wenn es um den Herrn und sein Zeugnis geht, es ist eine Sache, die mich auch immer wieder mit Respekt und mit Ehrfurcht füllt, weil wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun. Und der tut sein Werk. Und es ist eine große Gnade und eine große Barmherzigkeit, dass der Herr uns auserwählt hat. Er hat uns auserwählt als Gefäße zu seiner Ehre, Gefäße zu seiner Herrlichkeit, gell? Dass wir seine Herrlichkeit darstellen, ausstellen sollen. Gott hat einen Plan mit uns, wie soll ich mal sagen, mit uns armen kleinen Würstchen, ja, die wir eigentlich nichts sind, nichts waren. Ja, wir waren verloren. Wir waren tot in Sünden und Übertretungen. Ja, wir hatten unser Eigenleben geführt, gell, waren unter der Herrschaft der Gefinsternis. Und Gott hat uns da rausgerettet. Sonst würden wir nicht hier sitzen. Ist das nicht wunderbar? Der Herr hat mit uns einen Plan. Und wir sind, ist gut, dass wir vielleicht nicht immer wissen, wie wichtig wir sind. Gell? So Menschen, die denken, wie wichtig sie sind, sind oft auch mal eingebildet und werden stolz. Aber wir dürfen Gott ein bisschen stolz sein darauf, dass wir so einen wunderbaren Herrn haben, so einen wunderbaren Vater haben, ja, der uns von Neuem geboren hat und uns mit hineinnimmt in seinen Vorsatz. Wir haben heute Morgen von der Gnade gehört. Die Gnade ist so wunderbar. Es hat etwas damit zu tun, dass wir etwas von diesem lebendigen Gott schmecken und berühren. Gell? Wir sollen ihn schmecken. Wir sollen, wie es im Hebräerbrief heißt, wir schmecken die Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Ja? Wir glauben nicht nur an Jesus, sondern wir haben etwas berührt, was in uns einen Prozess der Veränderung angestoßen hat. Wir sind drin in einem Werk. Das geht nicht von uns aus, sondern das hat Gott initiiert. Gott hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und jetzt ist er dabei, uns zuzubereiten zu einem Zeugnis, das ihm die Ehre gibt. Das ist zu gewaltig. Ich habe immer, wenn es in der Bibel hieß, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wenn ich diesen Vers lese, ohne den entsprechenden Background, ohne das Hintergrundwissen, dann wird es in mir zur Anforderung werden. Und dann werde ich mir sagen, das schaffe ich nie. Ich glaube, ich hätte schon am Anfang meines Christenlebens das Handtuch geworfen, wenn es darum ging, dass ich heilig werden muss, dass ich gerecht werden muss, dass ich Gott gefallen, ein Leben zu Gottes Ehre führen soll. Aber der Herr ist, er kommt auf eine andere Weise zu uns, nicht mit Forderungen, sondern er kommt, um uns zu retten. Gell? Und wie wir gesehen haben, wir erkennen eines Tages, dass es Jesus gibt. Gell? Diesen Retter, in den Gott alles investiert hat. Gell? Er ist der einzig geborene Sohn Gottes. Alles ist in Jesus, was Gott für uns Menschen bereitet. Ist alles in ihm verkörpert. Einmal heißt es in Kolosserbrief, dass die ganze Fülle Gottes in ihm wohnt. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm. Leibhaftig. Wenn du Jesus gesehen hast, bist du dem lebendigen, leibhaftigen Gott begegnet. Das ist das Revolutionäre, wie es heute Morgen unser Bruder rausgebracht hat. Das ist das Neue am neuen Bund. Deshalb haben wir hier auch ein neues Testament. Wir haben einen neuen Bund. Und der Herr macht heute etwas Neues. Er tut ein neues Werk. Sein Werk ist immer neu. Es ist immer frisch und neu. Warum? Weil Gott immer lebendig ist. Er ist am Wirken. Wo Gott wirkt, ist alles frisch und neu. Wo Menschen am Werk sind, wird es irgendwann alt. Aber Gott wirkt durch seinen Geist. Als der Herr Jesus auf dieser Erde war, die Jünger konnten nur sagen, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir haben ihn betastet, wir haben gesehen, vom Wort des Lebens, wir haben da was berührt. Wir haben da was erfahren, wir haben das geschmeckt. Wir haben es gesehen, wir haben es erkannt. Und jetzt geben wir es euch weiter. Aber der Herr hat schon während seiner Lebzeiten damals gesagt, als er auf dieser Erde war, ich muss weggehen. Ich werde weggehen. Er hat verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, er muss für uns ans Kreuz gehen. Er muss sterben. Er muss am Kreuz für die ganze Sünde der Welt, für das Verderben, für unsere Erlösung, muss er ans Kreuz gehen. Das Kreuz hat so eine große universale Auswirkung. Wenn man davon anfangen würde zu reden, man bräuchte eine ganze Konferenz über das Kreuz. Dort hat der Herr alles erledigt. Alle Probleme, die es gibt in diesem Universum, die zwischen uns und Gott auch standen, hat er am Kreuz erledigt. Er musste diesen Weg gehen. Und er musste auferstehen. Er musste sogar ins Totenreich gehen. Hat dort auch noch was erledigen müssen. Die untersten Örter der Erde. Und er musste auferstehen. Und nach der Auferstehung musste er noch auffahren in den Himmel. Das heißt, er ging durch einen Prozess durch. Und am Ende wurde er von Gott hoch erhöht und wurde an dem höchsten Ort in diesem Universum gesetzt. Er sitzt heute auf dem Thron Gottes. Stell dir vor, auf dem Thron Gottes sitzt heute ein Mensch. Und das ist Jesus Christus. Das ist das Lamm auf dem Thron Gottes. Wunderbar. Halleluja. Das ist so herrlich. Das ist so wunderbar. Er war ohne Sünde und er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er ist höher. Sein Name ist über jeden Namen. Sag mir einen Namen auf der Erde heute, der so berühmt ist. Jesu Name ist höher. Es lohnt sich nicht, irgendwelche Biografien durchzulesen von Menschen, die mal gelebt haben oder die noch leben oder die zurzeit noch leben, die vielleicht wichtig waren und sich wichtig fühlten, groß wichtig gemacht werden von den Medien oder was auch immer. Unser Herr ist über allem. Er hat einen Namen bekommen, der über alle Namen ist. Deshalb ist es gut, diesen Namen anzurufen. Dann wirst du merken, dieser Name ist nicht nur groß, sondern da ist was eine Person mit verbunden. Du kommst direkt an ihn dran, wenn du ihn anrufst. Er ist da, er lebt, er ist auferstanden und er lebt. Das war eine der ersten Dinge, die ich erfahren habe, als ich zum Glauben kam, beziehungsweise als ich zum ersten Mal mit Jesus ins Gespräch kam. Meine Erfahrung war, Jesus lebt. Er ist da, es gibt ihn. Das war für mich eine total verblüffende Erfahrung und ich wusste nicht viel, aber ich wusste, Jesus lebt. Und ich habe ihn mehr und mehr kennengelernt. Und es ist wichtig, dass wir in dieser Erfahrung bleiben. Der Herr möchte sich uns zeigen, möchte uns seinen Reichtum schenken. Und dann sagt der Herr, ich gehe hin, ich habe da noch was zu erledigen. Und ich fahre dann auf zu meinem Vater, zu eurem Vater. Er hat gesagt, wenn ich hingehe, dann kommt ein anderer zu euch. Aber der andere ist auch nicht wirklich ein anderer. Gell? Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er auf ewig bei euch sei. Den Geist der Wahrheit. den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn. So, das ist auch, es gibt verschiedene Geister in diesem Universum, in der Luft, um uns herum. Es gibt den Geist Gottes und es gibt auch den Geist der Welt. Und in dem Namen Jesus scheiden sich die Geister. Die Welt kann Jesus nicht empfangen. Die Welt kann auch den Tröster nicht empfangen. Ein Tröster. Und wir haben in der vergangenen Konferenz in Stuttgart auch viel über den Tröster gehört. Einiges. Und das fand ich sehr, ja, auch für die Erfahrung sehr wunderbar. Wie der Herr ist unser Helfer. Dieses Wort hat verschiedene Bedeutungen. Und er ist auch der Herbeigerufene. Ja. Heute ruft man auch zum Gericht einen Anwalt bei, ja, oder einen Beistand oder er ist der Herbeigerufene. Du kannst ihn, und das war so eine neue Sicht, die wir bekommen haben, du kannst ihn jederzeit herbeirufen. Er lässt sich gerne herbeirufen. Ruf ihn an, er kommt sofort. Den Herrn Jesus anrufen, er kommt. Herr Jesus, manchmal hast du eine Not, ruf zum Herrn. Manchmal hast du keine Not, läuft alles so glatt, ruf trotzdem zu ihm. Ja, der Luther hat mal gesagt, ist das doch die größte Versuchung, wenn keine Versuchung ist. Ja, wenn es uns gut geht, sollen wir umso mehr in dieser Erfahrung stehen, zum Herrn kommen. Warum? Warum brauchen wir den Tröster? Wir denken immer nur an uns. Ich möchte gern getröstet werden. Aber das ist hier nicht die Absicht. Der Herr kommt nicht, um uns Einzelne, die wir jetzt ein Problem haben, zu trösten. Ja, jetzt, ach Andreas, wie geht's dir denn? Sondern dieser Tröster, der hat eine Aufgabe. Was macht er? Das sieht man in Johannes 16. Zuerst heißt es dort, er überführt die Welt. Er überführt. Das ist der Geist. Was macht er? Kommt der Tröster und was wird er machen? Wenn jener gekommen ist, Kapitel 16, Vers 8, wird er die Welt überführen in Bezug auf die Sünde und auf die Gerechtigkeit und auf das Gericht. In Bezug auf die Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Weil sie nicht an mich glauben. Geschwister, die Sünde ist nicht nur, dass du was Böses getan hast, dass du was angestellt hast, sondern Sünde ist, wenn wir uns gegen den Herrn und gegen den Glauben an ihn stellen, wehren. Wie damals, damals war es ganz plastisch, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Juden damals, sie haben nicht geglaubt und haben ihn abgelehnt. Es waren keine schlechten, keine bösen Menschen, so gesehen. Sie waren sehr fromm, aber sie haben nicht geglaubt. Und das ist die Sünde. Geschwister, keine Sünde ist zu groß, als dass der Herr nicht dir helfen könnte, diese Sünde zu überwinden, beziehungsweise diese Sünde wegzunehmen, dich zu waschen. Das Blut des Lammes ist in der Lage, uns zu reinigen von jeder Sünde. Sagt uns die Schrift sehr klar. Verschiedene Stellen können wir lesen. Unsere Sünde ist, dass wir nicht glauben. Gell? Ich habe schon vielen Bekannten früher das Evangelium gepredigt, habe ihnen vom Herrn erzählt. Sie wollten nicht glauben. Das ist eigentlich das. Von der Sünde kann dich keiner retten. Ja? Wenn du nicht mehr den annimmst, der dich von aller Sünde retten kann, das ist, dann bleibt alles bestehen. Ja? Dann hast du keine Rettung. Die Sünde, dass sie nicht glauben. Und in Bezug auf die Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Geschwister, er war der Gerechte. Der Herr Jesus war der Gerechte. Und Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Er ist der Gerechte. Gell? Das hat sogar der Pilatus gesehen, dass das ein Gerechter war, als er am Kreuz dort so gestorben war. In Bezug auf das Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Warum? Weil Jesus ihn am Kreuz besiegt hat. Sogar durch sein ganzes Leben hindurch hat Jesus den Fürst dieser Welt gerichtet. Er war ihm immer überlegen. Die 40 Tage in der Wüste, der Feind hat alles probiert. Er kam mit den besten Bibelversen. Aber der Herr hat ihn überwunden. Lobt den Herrn für diesen Sieg. Ich habe euch noch viel zu sagen, sagt er jetzt, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. So, das heißt, als der Herr Jesus die 3,5 Jahre mit den Jüngern unterwegs war, es waren 3,5 Jahre, und er sagt, ich habe euch noch viel zu sagen. Das war wie eine Ausbildung damals. 3,5 Jahre, dann machst du eine Berufsausbildung. Und ich habe euch noch viel zu sagen. Habe ich noch so viel zu sagen. Und ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das heißt, wenn ich es euch jetzt sagen würde, würdet ihr es nicht verstehen. Aber wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit. Du denkst vielleicht manchmal, ja, wenn ich damals dabei gewesen wäre, in Galiläa mit Jesus zusammen, dann könnte ich wirklich, dann wäre ich ein richtiger Nachfolger. Dann könnte ich wirklich mit dem Herrn zusammen, jeden Tag mit ihm rumziehen durch Galiläa am See Genezareth entlang, und in Kapernaum und mit dem Herrn zuhören, wenn er seine Botschaften gibt, aber der Herr sagt, ihr könnt es jetzt nicht tragen. Warum? Der Geist muss kommen. Der Geist der Wahrheit wird kommen. Und der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und ich denke, in der wir heute leben, ist eine Zeit, wo wir den Geist kennen müssen. Der Geist der Wahrheit. Wir Menschen, ich mache jetzt das berühmte Bildchen, weil ich den Eindruck habe, es ist einfach gut, nochmal klar zu sein, wenn wir vom Geist sprechen. Wir sprechen vom Heiligen Geist, wir sprechen vom Geist Gottes, sprechen vom Geist Jesu, vom Geist Jesu Christi. Es gibt so viele Begriffe für den Geist. Wir Menschen sind geschaffen von Gott, das sieht man in 1. Mose Kapitel 1 schon, mit Geist, Seele und Leib. Der Mensch formte ein Gefäß aus Erde, Gott formte ein Gefäß aus Erde vom Acker, Erde, Lehm. Und dann blies er den Odem des Lebens in seine Nase und dann wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das ist jetzt ein Schema. Natürlich ist es nicht voll, es zeigt nicht alles, aber hier, der Mensch besteht aus 3 Teilen. Man kann das so als Schichten darstellen, wie eine Zwiebel, sage ich immer. Außenrum, das ist der Leib oder der Körper. Den haben wir alle, das sehen wir, da stoßen wir uns an und dann machen wir Sport und was weiß ich, kümmern uns um unsere Gesundheit, nicht wahr? Alles, was da dazugehört. Dann haben wir hier noch die Seele. Die Seele ist, obwohl der Körper schon sehr kompliziert ist, gell? Ich glaube, wenn man einen Arzt fragt, der würde das bestätigen. Er muss auch ziemlich lang studieren, um da einigermaßen Bescheid zu wissen. Er weiß aber auch lang nicht alles. Aber die Seele auch ist sowas von kompliziert. Und das ist unsere Persönlichkeit. Mein Verstand, mein Gefühl, mein Wille, ob ich jemanden sympathisch finde oder nicht, da fängt es manchmal schon an. Gell? Hass, Neid, Liebe, mein Eigenwille, was will ich, was hasse ich, was liebe ich. Das ist alles in der Seele drin. Das ist unsere Persönlichkeit. So sind wir gestrickt. Da ist jeder anders. Man muss immer Rücksicht nehmen, was hat er für Befindlichkeiten. Und der eine ist empfindlich, der andere ist unempfindlich. Im Umgang miteinander zum Beispiel. So, jetzt ist der Mensch, heute Morgen haben wir gehört vom Baum des Lebens. Eigentlich sollte der Mensch vom Baum des Lebens essen, Weil er ist geschaffen worden von Gott mit einem Geist. Der Geist ist, man kann es, ich will es nicht als Organ bezeichnen, aber ich würde sagen, das ist das innerste Sein des Menschen. Das tiefste, innerste Sein des Menschen. Und das ist verschüttet worden. Dadurch, dass wir uns von Gott entfernt haben. Der Mensch hat den Kontakt zu Gott verloren. Am Ende war nur noch eine Religion da. Oder wird irgendwas gemacht für Gott. Oder werden religiöse Gefühle hervorgerufen durch irgendwelche Gottesdienste oder was es immer so gibt. Aber diese echte Beziehung mit Gott, die ist verloren gegangen. Und deswegen sagt die Schrift auch, wir waren tot in Sünden und Übertretung. Jetzt kommt Jesus. Gott ist Geist. Gott ist Geist. Und er kommt in Jesus auf diese Erde. So. Kommt in Jesus auf die Erde. Dieser Jesus führt ein menschliches Leben, wie du und ich, auf diese Erde. Aber es ist ein anderes Leben. Es ist ein Leben ohne Sünde. Es ist ein Leben in Gerechtigkeit, in Ausrichtung auf Gott, auf seinen Vorsatz, in Gemeinschaft mit dem Vater. Ein Leben, das Gott zum Ausdruck bringt. Im menschlichen Leben wird Gott zum Ausdruck gebracht. Diese Menschlichkeit, dieses Menschsein Jesu, hat eine große Bedeutung, auch wenn wir vom Geist sprechen. Jesus ist ans Kreuz gegangen, hat gelitten. Er ist gestorben. Ich schreibe hier einfach hin, Kreuz. Es umfasst sehr viel. Der Herr ist gestorben am Kreuz. Dann ist er auferstanden. Was noch dazu kommt, ist auch, dass er gelitten hat. Er ist nicht nur kurz gekreuzigt worden, sondern er hat sehr stark gelitten. So einen Leidensweg durchgemacht. Das alles gehört dazu. Und nachdem das alles, ich würde mal sagen hier, da gab es ein ganzes Paket. All das, was da drin ist. Ich könnte noch die Auffahrt sogar noch mit reinnehmen. All das ist im Neuen Testament. Wir reden heute nicht mehr nur von Jesus. Von seinen. All das, was der Herr durchlitten hat, was er erlangt hat, all das ist jetzt im Geist enthalten. Und das nennt sich heute, das ist der Geist. Im Apostelgeschichte wird sehr viel vom Heiligen Geist gesprochen. Aber wenn man weiterliest, in den Paulusbriefen wird nur noch vom Geist gesprochen. Das ist der Geist, der Heilige Geist. Alles das ist hier drin, im Heiligen Geist. Da ist Jesus drin. Da ist sogar der Vater mit enthalten. Ein Vater, ein Gott und Vater, der da ist über allen, durch alle und in allen. Er ist alles drin. Sogar die Leidensfähigkeit von Christus ist da drin. Ja? Seine Bereitschaft, dem Vater zu dienen, zu folgen. Alles ist dort drin enthalten. Seine Auferstehungskraft, sein Auferstehungsleben. All das ist enthalten im Geist. Die ganze Wirklichkeit Gottes ist heute im Geist für uns erfahrbar. Und das ist die Erfüllung von dem, was der Herr prophezeit hat, schon in Joel. Ich werde eines Tages meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und es war auch die erste Botschaft, die mal der Petrus gegeben hat in Apostelgeschichte Kapitel 2. Das ist es, wovon die Propheten gesprochen haben. Der Geist kommt zu uns Menschen. Und was jetzt passiert, alle, die ihn aufnehmen. Er kommt jetzt hinein in unseren Geist. Das hier ist der menschliche Geist. Da muss man unterscheiden. Der menschliche Geist, das ist der Geist, der von Gott geschaffen ist, um diese Gemeinschaft mit Gott zu haben. Eine Leuchte des Herrn ist der Geist des Menschen, sagt die Schrift in Sprüche. Er durchforscht alle Kammern des Innern. Das ist der Geist im Menschen. Jeder Mensch hat einen Geist. Das ist nicht der Geist, wie ihn zum Beispiel die in der zum Beispiel ein Goethe gemeint hat, die Schaffenskraft des Menschen oder der Verstand. Das ist nicht der Geist, sondern der Geist ist tiefer, noch tiefer als dein Verstand. Und Gott als der Geist kommt jetzt in unseren menschlichen Geist hinein. Das heißt, Gott macht sich eins mit uns Menschen. Und dann sagt uns das Wort sehr klar in 1. Korinther Kapitel 6. Wer dem Herrn anhangt, der ist ein Geist mit ihm. Das heißt, hier ist was passiert. Hier passiert etwas. Gottes Geist, der Heilige Geist, kommt in unseren menschlichen Geist hinein. Und mein Geist und der Geist Gottes, du kannst plötzlich nicht mehr auseinanderhalten. Weil unser Geist ist dafür geschaffen, dass wir Gott in uns aufnehmen. Und das ist eigentlich das, was passiert ist, als wir an Jesus geglaubt haben. Da ist der Geist des lebendigen Gottes in unseren Geist hineingekommen. Und er bringt uns den ganzen Gott, er bringt uns Jesus Christus in uns hinein. Das ist nicht nur Jesus auf dem Thron. Natürlich, der Herr sitzt auch auf dem Thron. Am höchsten Ort. Höher kannst du nicht mehr aufsteigen. Aber gleichzeitig, und den Vers hatten wir, glaube ich, heute Morgen auch, hat jemand vorgelesen, gleichzeitig ist dieser Herr Jesus auch in uns. Ich lese jetzt gerade mal hier aus Kolosser, Kapitel 2. Nee, Kolosser 1. Vers, da geht es um dieses Geheimnis hier. Vers 26. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war. Wisst ihr, da gibt es ein Geheimnis, das war von Ewigkeit her verborgen. Verborgenes Geheimnis. Niemand weiß Bescheid über das, was Gott eigentlich vorhat, was er macht. Und dann heißt es hier, dieses Geheimnis ist jetzt seinen Heiligen offenbart worden. So, wenn du jetzt katholisch bist, bist du versucht zu denken, ach, den Heiligen, die man dort in unserer Kirche aufs Podest gestellt hat. Nein, die Heiligen, das sind all die, die an Jesus glauben. Das sind die Heiligen. Und die sitzen hier zum Beispiel. Ja, im Heiligen Hof sitzt der heilige Thomas, der heilige Andreas. Er hat es seinen Heiligen offenbart. Was uns heilig macht, ist, dass dieser Heilige Geist in uns hineingekommen ist. Das macht uns heilig. Und deshalb schämt Gott uns nicht oder der Herr Jesus sich nicht, uns Brüder zu nennen. Weil der gleiche Geist in uns ist. Das ist großartig, das ist gewaltig. Also das ist das, was Gott tut. Er verlangt nicht von dir, jetzt versuch mal ein heiliges Leben zu führen. Nein, er sagt, komm, ich gebe dir meinen ganzen Heiligen Geist mit allem, was ich zur Verfügung stellen kann. Stelle ich euch zur Verfügung. Der ganze Input, alles ist da. Alles ist für euch. Der Tröster kommt und mit ihm kommt der ganze Christus. Mit allem, was ihn ausmacht, kommt in unser Leben, in unser Herz hinein. In unseren Geist hinein. Und jetzt sind wir ein Geist mit dem Herrn. Und das ist auch der Grund, warum wir solche Erfahrungen machen. Und warum wir manchmal vom Geist geleitet werden. Manchmal sogar ohne, dass du Gott fragst, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt das tun? Soll ich das tun? Nein, es geht noch viel weiter. Du bist ein Geist mit dem Herrn. Du hast manchmal ein Empfinden in deinem Geist. Und dein Geist ist eins mit seinem Geist. Du hast nicht einen Einfall in deinem Kopf. Ja, eine Idee, was wir noch für Gott machen können oder was Gott dir vielleicht gefällt, sondern du hast ein Empfinden in deinem Geist. Und das ist es, was wir, wenn wir dem folgen, dann hat Gott ein Zeugnis. Das macht das Zeugnis Gottes aus, dass wir den Geist kennen und dem Geist lernen zu folgen. Und da gibt es Auswirkungen, da gibt es einfach auch ein Ergebnis, was daraus kommt. Das sieht man in Apostelgeschichte. Die Jünger waren erst ganz verschüchtert, als der Herr gestorben war und weggegangen. Den Unterschied kann man sehr klar sehen bei Petrus beispielsweise. Vielleicht können wir das mal ganz kurz uns kurz anschauen. Johannes 13, Vers 36. Johannes 13, Vers 36. Simon Petrus sagt zu ihm, das war also kurz vor der Gefangennahme. Simon Petrus sagt zu ihm, Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortet ihm, wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Du wirst später nachkommen. Wo ich jetzt hingehe, kannst du nicht folgen. Du wirst aber später folgen. Das war noch ein Zeitpunkt, als der Petrus den noch nicht diese Erfahrung gemacht hatte. Er kannte den Herrn einfach von der Gemeinschaft mit ihm. Er war mit ihm zusammen. Und jetzt sagt der Herr, du kannst mir jetzt nicht folgen. Ans Kreuz natürlich schon gar nicht. Aber überhaupt dorthin zu folgen. Später dann, nach der Auferstehung, trifft er den Petrus wieder. Und da hat er ihnen schon den Geist gebracht. Nach der Auferstehung kam der Herr zu den Jüngern, die sich versammeln aus Angst vor den Juden. Mit verschlossener Tür kommt er hinein und sagt, Friede sei mit euch. Und dann bläst er sie an. Nehmt hin den Heiligen Geist. Bläst, haucht seinen Geist in sie hinein. Das ist eine symbolische Handlung mit großer Bedeutung. Das heißt, von dem Zeitpunkt an hatten die Jünger schon den Geist empfangen. Und trotzdem waren sie in vielem noch nicht so klar und sind teilweise wieder fischen gegangen. Petrus hat die anderen dahin mitgenommen. Aber als der Herr ihnen dann begegnet, waren sie alle wieder sofort auf der Matte sozusagen. Das ist der Herr am Ufer. Und sofort war der Fischzug abgebrochen und gleich ans Ufer und ja, und mit dem Herrn gefrühstückt und so schöne Gemeinschaft gehabt. Und der Herr hat sich den Petrus rausgesucht und hat gesagt, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich mehr als die anderen? Herr, du weißt es. Ja, und dann war so eine Gemeinschaft, so eine innige Gemeinschaft, wo dem Petrus die Gemeinde ans Herz legt, wo er ihm sagt, kümmere dich um die Schafe, kümmere dich um die Lämmer. Ja, und dann hat er in dem Zusammenhang auch gesagt, du wirst mir eines Tages auch, wirst du irgendwo hingehen, wo du nicht hingehen willst. Dann wird man dich gürten und irgendwo hinführen, wo du nicht hin willst. Aber das heißt, der Petrus war doch in der Lage, dem Herrn zu folgen. Er folgt ihm später nach. Und als er dann in Apostelgeschichte auftrat, war sämtliche Furcht von Petrus gewichen. Er war so ein mutiger Zeuge geworden. Obwohl er vorher den Herrn verleumdet hatte, da konnte er nicht sich zu ihm bekennen. Aber jetzt steht er dort vor so vielen Menschen und bezeugt den Herrn. So eine Veränderung. Das war ein Zeugnis. Es ist ein Zeugnis. Im neuen Bund geschieht alles durch den Geist. Alles geschieht. Eigentlich schon im Alten Testament zeigt der Herr das schon sehr klar. An vielen Stellen. Wir haben heute Morgen oder war es gestern Abend die Stelle von Markus 4 gelesen, wo der Herr in Nazareth aus der Tora vorgelesen hat. Jesaja hat man ihm gereicht. Und er liest genau die Stelle, die davon spricht, dass der Geist des Herrn auf ihm ist. Und dann sagt er, dieses Wort ist erfüllt vor euren Ohren. Und doch sagt er zu seinen Jüngern, ihr werdet noch Größeres sehen. Ihr werdet noch Größeres sehen. Es gibt noch mehr, als was ihr gerade seht, wenn ihr mit mir durch Galiläa zieht. Es wird noch mehr geben, noch Größeres. Was der Herr macht, er kommt in unseren Geist hinein. Die Bibel nennt es auch die Wiedergeburt. Wenn jemand noch nicht wiedergeboren ist, die Wiedergeburt ist der Einstieg in das Reich Gottes. Der Herr schenkt uns sein Leben. Gell? Wir werden wiedergeboren aus dem Geist Gottes. So, was macht der Geist? Was der Geist jetzt macht, wenn er in uns ist? Er hat eine Aufgabe. Wir sollen ein Zeugnis werden für den Herrn. In mir drin ist der Geist. Der Geist Gottes ist in mir. Und trotzdem bin ich oft noch so sehr in meiner alten Seele. Ja. Der Herr möchte mich gebrauchen und ich schlafe. Der Herr möchte dahin gehen, ich möchte gern dahin gehen. Der Herr zieht nach links, ich ziehe nach rechts. Der Herr möchte vorwärts, ich gehe zurück. Warum? Weil wir alle noch unsere eigene Seele haben, unseren natürlichen Menschen. Und da braucht es eine Veränderung. Der Herr ist dabei, an uns ein Werk zu tun. Das müssen wir nicht machen. Zum Glück, das können wir gar nicht machen. Aber wir können uns dem aussetzen. Ja? Wir können uns dem Herrn dafür zur Verfügung stellen. Gell? Der Geist bezeugt mit unserem Geist. Wir haben immer ein Zeugnis in uns. Ja? Sein Geist bezeugt mit meinem Geist. Warum? Weil sein Geist in meinem Geist ist. Bezeugt er mit meinem Geist. Er bezeugt, dass ich ein Kind Gottes bin. Und bezeugt auch, wenn du in der Bibel liest, Mensch, das ist ja für mich. Ja, da spricht der Geist zu dir. Der Geist Gottes spricht zu deinem Geist. Da ist ein Erkennen der Dinge Gottes, so wie wir vorhin gelesen haben, 1. Korinther, Kapitel 2. Das sind nicht Dinge, die in einem Menschen hervorgestiegen sind, nicht die sich Menschen ausgedacht haben. Ja, wir haben nicht ein System entwickelt, ja, vom Glauben oder was auch immer, oder hohe Gedanken, denen wir nachgehen. Es geht nicht um Philosophie und Theologie, sondern der Geist offenbart uns viele Dinge. Wie vieles Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Wenn wir mit einem offenen Herzen zum Wort kommen, zum Herrn kommen, in die Versammlungen kommen, kann der Herr uns immer wieder neu etwas zeigen. Und wie es auch schon rauskam, was der Herr macht, er verändert uns, er wandelt uns um. Das ist ein Werk, ich möchte es gerade mal anhand von 2. Korintherbrief kurz zeigen. 2. Korinther Kapitel 3. Wenn es um den Geist geht, ist es ein wichtiges Kapitel. Da sagt der Paulus, der hier schreibt, in Vers 3 zum Beispiel, ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Durch unseren Dienst ausgefertigt. Also wir haben da einen Brief geschrieben. Und der Brief, das ist die Gemeinde dort in Korinth. Und ihr seid unser Brief, sagte Paulus. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Kannst du dir vorstellen, dieser Paulus, der war so eins mit Gott. Ein Geist mit dem Herrn. Wenn er geschrieben hat, dann hat Gott geschrieben. Hat der Geist Gottes geschrieben. Wenn er die Gemeinde in Korinth besucht hat, ihnen gedient hat, dann hat der Geist in die Herzen geschrieben. Das ist der Dienst des Geistes, der Dienst des neuen Bundes, den wir hier sehen. Da entsteht etwas, das ist nicht von Menschen. Und deshalb sagt er auch, nicht, dass wir uns etwas zuschreiben könnten, als von uns selber, sondern dass wir tauglich sind. Das ist auch von Gott. Das ist alles von Gott. Gott hat mich nach Korinth geschickt und dann haben wir einfach mal angefangen, in die Herzen zu schreiben und da ist der Geist gekommen, die Tinte war da und dann ist was in den Herzen geblieben, das vom Geist gewirkt ist. Wir Menschen können nicht so viel machen, aber wir können, wenn der Herr uns gebrauchen kann, wir können dem Herrn den Weg bereiten oder einfach uns zur Verfügung stellen. So ähnlich wie ein Docht für eine Kerze. Ne? Also das Wachs ist da, das würde brennen, aber es braucht halt einen Docht, dann brennt's. Ja? So braucht der Herr uns Menschen auch. Wir müssen eben uns ihm auch weiter öffnen. Dann sagt er hier noch, welcher uns tauglich gemacht hat zu Dienern eines neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. So. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. So, hier geht es nicht darum, dass der Geist gegen die Bibel oder gegen das Wort ausgespielt wird. Aber es gibt einen Umgang mit der Bibel und mit dem Wort Gottes, der töten kann. Im Gegensatz zum Geist, der lebendig macht. Der Dienst des Geistes gibt Leben. Und der Dienst des Buchstabens, der tötet. Das ist einfach Tatsache. Gell? Der Herr Jesus sagte zu diesen ganzen frommen Menschen dort in Galiläa, in Judäa und Jerusalem, ihr seid wie übertünchte Gräber. Voller Totengebein. Äußerlich schön weiß gestrichen, innen voller Tod. Das ist ein schwerer Vorwurf. Ich möchte nicht tot sein. Gell? Der Herr Jesus muss uns alle wirklich, muss uns immer wieder lebendig machen. Gell? Wir brauchen dieses Leben. Und wir haben es empfangen. Wir haben dieses Leben. Wir sind Diener eines neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Also der Buchstabe sagt dir, das musst du tun, da hast du was verkehrt gemacht. Und immer wieder kriegst du vorgehalten, wie du eigentlich sein solltest, was du machen musst. Das ist schwer. Und am Ende, um dann am Ende festzustellen, ich schaff's doch nicht. Und wenn du in dem Gesetz an einem Punkt schon nicht gehorchen konntest oder nicht das Gesetz halten konntest, dann warst du des ganzen Gesetzes schuldig. Und unter dem Fluch, unter Verdammnis. Und deshalb hat der Herr diesen Weg genommen. Er gibt uns alles in Christus. Und Paulus hat es auch versucht, das Gute zu tun, Gott zu gefallen. Aber am Ende sagt er in Römer 8, was sagt er in Römer 8 am Anfang? So gibt es nun keine Verdammnis. Gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht. Vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist eine Freiheit in Christus. Der Geist macht frei. Gell? Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Gell? Da ist nicht Verdammnis, Bedrückung. Da ist Befreiung. Und das ist es, was eigentlich den neuen Bund ausmacht. Gell? Manchmal lassen wir uns noch bedrücken. Du lässt dich bedrücken vom Feind, kommt ein Problem und du denkst und du fühlst dich angeklagt und dann denkst du, ach, ich bin doch wirklich so schlimm und es wird mit mir sowieso nie was. Sitzt in deinem Loch, aber durch die Gnade des Herrn kommst du auch wieder raus. Gell? Jedes Mal, wenn du in den Flieger steigst, überwindest du die Schwerkraft. Weißt du, das Beispiel hatte ich früher mal gehört, ich finde es so treffend in diesem Zusammenhang. Du bist normalerweise gar nicht in der Lage, das Gesetz der Sünde zu überwinden. Das Gesetz des Todes zu überwinden. Das kannst du nicht überwinden. Du kannst dagegen ankämpfen. Du wirst nicht, das ist genauso wie du als Mensch versuchst zu fliegen. Es geht nicht. Du kommst nicht weg. Du klebst immer auf dieser Erde. Bleibst immer unten. Bis du in den Flieger einsteigst. Tür hinter dir zu und wie durch ein Wunder geht's hoch. Lob den Herrn. Jemand hat dir ein Ticket bezahlt. Gell? Wir dürfen in den Geist einsteigen. Wir dürfen in Christus einsteigen. Und dort gelten andere Gesetze. Du bist nicht mehr unter Verdammnis. Du bist mit Christus in den Himmel niedergesetzt. Das ist was ganz anderes. Wir sind ein Geist mit dem Herrn. Und diese wunderbare Tatsache, diese Herrlichkeit, das dürfen wir uns nie rauben lassen. Wisst ihr, wir schauen immer so schnell mal wieder auf unsere Probleme und schon wird kommen wir wieder in dieses alte Fahrwasser hinein. Der Herr muss uns Gnade geben, dass wir im Geist bleiben. Dass das Leben im Geist für uns zum Normalzustand wird. Einfach, wir leben im Geist. Das heißt nicht, wir tun immer alles richtig und so weiter. Wir achten auf dies, achten auf das. Vielleicht leitet dich der Geist auch, auf vieles zu achten, wo du vorher nicht drauf geachtet hast. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir uns eins machen mit dem Herrn. Wir leben mit ihm. Wir reden mit ihm. Wo immer wir sind. Und wir erfahren ihn. Und das ist eine Herrlichkeit. Im 2. Korinther bin ich noch nicht fertig gewesen. 2. Korinther, Kapitel 3. Da heißt es dann, da ist eine Herrlichkeit mit verbunden. Der Mose, immer wenn er in die Gegenwart Gottes ging, strahlte sein Angesicht, aber diese Herrlichkeit verging. Und dann sagt der Paulus hier, wenn diese Herrlichkeit, wenn das schon Herrlichkeit war im alten Bund, wenn der Dienst des Todes mit Buchstaben in Stein geschrieben, wenn das schon Herrlichkeit war, wie sollte nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Bestehen. Wenn schon der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, da war eine Herrlichkeit im Alten Testament, da war Gott, er war da, er hat sich offenbart und es war sein Wirken da, war seine Herrlichkeit über der Stiftshütte und hat das Haus erfüllt, da war eine Herrlichkeit da. Da war eine Autorität von Gott, die Mose hatte. Aber es war der Dienst der Verdammnis. So hat der Dienst der Gerechtigkeit umso mehr überströmende Herrlichkeit. Das ist der Dienst der Gerechtigkeit. Denn so gesehen ist die Herrlichkeit dort keine Herrlichkeit gegen die überschwängliche Herrlichkeit hier. Und das hier gilt jetzt auch für uns hier. Ja, wir denken immer, ach, wenn wir das so erlebt hätten wie damals Mose, das Volk Israel. Ja, das waren alles eigentlich äußere Bilder. Wir erleben heute die Wirklichkeit durch den Geist. Sie hatten die Schatten. Vieles im Alten Bund, es ist ein Schatten. Schatten? Was ist der Schatten? So. Ich mache hier mal einen schönen Baum. Nicht so schön, aber es ist ein Baum. Ein Baum. Das ist der Schatten. Ja, klar. Das ist der Schatten. In Bezug auf Tage, Feste, Neumonde und Dinge, die man praktiziert hat im Judentum, Speisegebote und alle diese Dinge, sagt der Paulus, das alles sind Schatten. Der Leib aber oder der Körper, der den Schatten wirft, vorausgeworfen hat oder hinter sich her, egal, der Körper ist Christus. Das heißt, wir haben heute die Wirklichkeit von Christus. Wir leben nicht mehr, deshalb leben wir nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind nicht mehr in diesen ganzen Ritualen verhaftet. Sie sollen alle nur auf Christus hinweisen. Aber jetzt haben wir Christus. Und durch ihn sollen wir leben, das sollen wir ernst nehmen. Und der Geist wirkt so in uns, dass er uns verändert. Gell? Der Geist, der hat hier ein Werk, das er tut. Das mache ich auch grün. Was er tut, er durchtränkt unsere Seele. Da geht was in unser Wesen hinein. Es färbt ab. Durchtränkt uns. Erst werden wir ein Geist mit dem Herrn in unserem Geist. Seele hat noch nicht so viel Veränderung erlebt. Aber dann mit der Zeit. Du gehst zum Herrn. Du rufst ihn an. Du gehst zum Wort. Du liest in der Bibel. Das ist nicht die Frage, wie viel du liest, aber wie weit du dein Herz öffnest. Und du gehst in die Versammlung. Ganz wichtig. Kommen wir vielleicht noch drauf. Und da passiert was in uns. Das macht eine Änderung, findet statt. Ein Prozess, und den nennt die Bibel Umwandlung. Werdet umgewandelt in dasselbe Bild. Und es geschieht durch den Geist. Was wir dazu brauchen, ist ein gewendetes Herz. Muss immer wieder das Herz wenden. Wende das Herz und dann kann der Herr in uns ein Werk tun. Das ist über unser Vermögen. Ja, es ist das Werk des Geistes. Es geht über unseren Horizont hinaus. Du weißt nicht, wofür der Herr dich noch gebrauchen möchte. Was der Herr noch mit dir vorhat. Aber erst muss mal der Geist richtig, müssen wir mit dem Geist zusammenwirken. Das ist unsere Lebenszeit ist ziemlich kurz. Vor kurzem dachte ich mal nach. Ich bin jetzt schon ziemlich über 60. Wie viel Zeit habe ich vielleicht noch? Vielleicht auch nicht mehr. Und muss ich sagen, ich möchte meine Zeit doch dem Herrn sinnvoll zur Verfügung stellen. Ich möchte, dass der Herr wenigstens die letzten Jahre, die ich noch habe, möchte ich, dass der Herr dieses Werk an mir vollenden kann. Der hat ja in uns was angefangen. Und das will er vollenden. Es ist wunderbar, gell, wie der Herr wirkt. Wir können nicht immer überprüfen, wie weit bin ich schon umgewandelt. Es ist aber auch gut so. Die Umwandlung geschieht nämlich sehr vieles im Verborgenen. Aber Christus möchte in uns Gestalt gewinnen. Gell? Lob den Herrn. Gell? Und es ist der Geist, der alles wirkt. Und wir müssen nur lernen, mit dem Geist zusammenzuwirken. Also der Geist wirkt. Er wirkt und wir haben den Geist schon erfahren. Die meisten von uns kennen den Geist. Aber dann gibt es im Galaterbrief eine Aussage, da heißt es, O ihr unverständigen Galater. Also auch sowas höre ich nicht gern, wenn jemand zu mir sagt, dass ich irgendwie was nicht verstehe oder dass ich dumm bin oder so. Ihr unverständigen Galater, denen doch Jesus Christus gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist. Wer hat euch behext oder verzaubert? Also da gab es jemanden, der hat diese Gläubigen dort verzaubert oder behext. Und dann sagt er, dies nur wünsche ich von euch zu erfahren, habt ihr den Geist empfangen aus den Werken des Gesetzes oder aus dem Hören des Glaubens? Wie habt ihr denn den Geist empfangen? Wie war denn das damals? Habt ihr euch angestrengt, das Gesetz zu erfüllen? Wie hat denn das angefangen mit dem Geist? Da war ein offenes Herz und es war ein Wort, das wir gehört haben. Es war eine Gemeinschaft, die wir vielleicht, wo wir dabei waren. Und dann hat der Herr zu uns sprechen können und dann haben wir an ihn geglaubt. Und wir haben den Geist empfangen. Daran müssen wir uns immer erinnern. Wie haben wir denn den Geist empfangen? Und wie ihr Jesus Christus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Heißt es im Kolosserbrief. So wandelt in ihm. Das heißt, so lebt ihr auch weiter. Wie ihr den Herrn empfangen habt, so lebt auch weiter in ihm. Drin bleiben. Weil es kommen immer wieder Dinge an uns heran, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht auf eine andere Schiene gebracht werden. Der Geist möchte uns auch vollenden. Er sagt dann auch, seid ihr so unverständlich, angefangen habt ihr durch den Geist? Wollt ihr denn nun wirklich durch das Fleisch vollenden? Angefangen habt ihr durch den Geist. Den Start haben wir gemacht. Und der Herr möchte jetzt, dass wir auch im Geist vollenden. Weil dieses Zeugnis, was wir sehen, das sehen wir im Ende von Offenbarung. Da siehst du das Ergebnis, ganz hinten. Da siehst du den Geist und die Braut. Der Geist und die Braut. Da ist die Gemeinde und der Geist zusammen, sind so ein Zeugnis. Und sie sprechen, komm. Und wen dürste, der komme. Und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist am Ende der Bibel. Das ist der Abschluss. Und da möchte ich dabei sein. Mit dem Geist zusammen können wir heute schon üben zu reden. Der Geist redet und wir reden mit dem Geist zusammen. Der Geist und die Braut sprechen, komm. So bekommt der Herr sein Zeugnis. Es gibt Probleme. Es gibt auch in den Gemeinden Schwierigkeiten, hin und wieder, in unserem persönlichen Leben. Aber das darf uns nie abbringen von diesem Weg des Lebens. Die 7 Gemeinden in Offenbarung 2 und 3, Da heißt es, sie sind goldene Leuchter. Ein Leuchter, das ist ein Zeugnis. Ein Zeugnis in dieser Finsternis, in dieser Welt, scheint ein Zeugnis, ein Leuchter. Und was sagt der Herr zu jeder dieser Gemeinden? Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht. Der Geist spricht. Er spricht zu uns persönlich, er spricht in der Gemeinde. Ich möchte immer ein offenes Herz haben für sein Sprechen. Ja, und in dieser Wirklichkeit sollen wir weiterleben. Lob den Herrn.